Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 7. November und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört und mit uns gemeinsam weiterlest. Wie immer lesen wir aus der Übersetzung Neues Leben und ich gebe euch die einzelnen Stellen direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem Buch Hesekiel, Kapitel 16, Vers 35 bis Kapitel 17, Vers 24. Das Gericht über Jerusalems Hurerei. Deshalb, du Hure, höre das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr. Weil du dich in deiner Hurerei schamlos vor deinen vielen Liebhabern nackt ausgezogen hast, weil du den abscheulichen Götzen gedient und ihnen das Blut deiner Kinder geopfert hast, darum werde ich jetzt alle deine Liebhaber zusammenrufen, denen du gefallen hast. Alle, die du geliebt hast und auch alle, die du gehasst hast. Ich lasse sie von überall her zu dir kommen und dann ziehe ich dich vor ihren Augen nackt aus, sodass sie alle deine Scham sehen können. Ich spreche über dich das Urteil, das das Recht für eine Ehebrecherin und Mörderin vorsieht. Ich lasse meinen Zorn und meine Eifersucht an dir aus. Und dann liefere ich dich deinen Liebhabern aus. Sie werden deine Altäre niederreißen und deine Kultstätten zerstören. Sie werden dir die Kleider ausziehen, deinen herrlichen Schmuck rauben und dich völlig nackt liegen lassen. Sie werden sich zusammenrotten und dich steinigen und dich mit ihren Schwertern durchbohren. Sie werden deine Häuser niederbrennen und vor den Augen vieler Frauen das Strafgericht an dir vollstrecken. So werde ich deiner Hurerei ein Ende machen und du wirst aufhören, deine Liebhaber zu bezahlen. Wenn ich so meinen Zorn an dir ausgelassen habe, wird auch meine Eifersucht nicht mehr gegen dich wüten. Ich werde zur Ruhe kommen und nicht mehr zornig sein. Weil du nicht mehr an deine Jugendzeit gedacht, sondern mich durch all deine Taten in Zorn gebracht hast, habe ich dir das gegeben, was du für dein Verhalten verdient hast, spricht Gott, der Herr. Denn zu all deinen abscheulichen Taten hast du noch die Unzucht hinzugefügt. Wer gern Sprichwörter gebraucht, wird von dir sagen, wie die Mutter, so die Tochter. Du bist die Tochter deiner Mutter, die ihren Ehemann und ihre Kinder gehasst hat. Und du bist die Schwester deiner Schwestern, die ihre Ehemänner und Kinder verachten. Eure Mutter war Hethiterin, euer Vater ein Amoriter. Deine ältere Schwester ist Samaria, die mit ihren Töchtern links von dir wohnt. Und deine jüngere Schwester ist Sodom, die mit ihren Töchtern rechts von dir wohnt. Es hat dir nicht gereicht, dich wie sie zu verhalten und die gleichen abscheulichen Taten zu begehen. Nein, in kürzester Zeit hast du sie darin noch weit übertroffen. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Sodom und ihre Töchter waren nicht so verdorben wie du und deine Töchter. Die Schuld deiner Schwester Sodom war, dass sie mit ihren Töchtern in Hochmut, Überfluss und sorgloser Ruhe lebte, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Sodom war hochmütig und beging vor meinen Augen abscheuliche Taten, deshalb habe ich sie ausgerottet, als ich das sah. Und auch Samaria hat nicht halb so viele Sünden begangen wie du. Du hast weit Abscheulicheres getan als sie. Gemessen an deinen abscheulichen Taten, die du begangen hast, sehen deine Schwestern geradezu wie Gerechte aus. Darum trag du jetzt deine Schande, nachdem du deine Schwestern durch deine schlimmen Taten gerechtfertigt hast. Du hast mehr gesündigt als sie, sodass deine Schwestern neben dir als unschuldig erscheinen. Schäm dich und trag deine Sünden, weil du deine Schwestern als gerecht hast erscheinen lassen. Ich wende ihr Schicksal, das Schicksal von Sodom und ihren Töchtern und das Schicksal von Samaria und ihren Töchtern. Und ich wende auch dein Schicksal bei ihnen, damit du deine Schande eingestehst und dich für deine Sünden schämst, weil du sie damit getröstet hast. Deine Schwester Sodom und ihre Töchter werden wiederhergestellt werden. Und auch Samaria und ihre Töchter werden wiederhergestellt werden. Und wenn es soweit ist, wirst auch du mit deinen Töchtern wiederhergestellt werden. Hast du dir nicht den Mund über deine Schwester Sodom zerrissen in der Zeit, als du so hochmütig warst? Das war, bevor deine eigene Schlechtigkeit sichtbar wurde. Jetzt verhöhnen die Töchter von Edom und alle ihre Nachbarn dich überall und die Töchter der Philister verachten dich. Nun musst du die Folgen deiner Unzucht und deiner abscheulichen Taten tragen, spricht der Herr. Gott, der Herr, spricht: Ich behandle dich so, wie du gehandelt hast, denn du hast deinen feierlichen Schwur auf die leichte Schulter genommen und deinen Bund gebrochen. Ich aber werde mich an den Bund erinnern, den ich mit dir schloss, als du jung warst. Ja, ich will einen ewigen Bund mit dir eingehen. Dann wirst du voll Scham an das Böse denken, das du getan hast, wenn ich deine großen und kleinen Schwestern nehme und sie zu deinen Töchtern mache, aber nicht deshalb, weil du den Bund gehalten hättest. Ich selbst werde meinen Bund mit dir aufrichten, und dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Und wenn ich dir alles, was du getan hast, vergebe, wirst du an deine Sünden denken und dich schämen und vor Scham den Mund nicht mehr aufmachen, spricht Gott, der Herr. Die Geschichte von den zwei Adlern. Danach erhielt ich eine Botschaft vom Herrn. Menschenkind, erzähl dem Volk der Israeliten ein Rätsel und trag ihnen ein Gleichnis vor. Sag zu ihnen: So spricht Gott, der Herr. Ein großer Adler mit riesigen Flügeln, langen Schwungfedern und dichtem, bunten Gefieder kam in den Libanon. Er packte den höchsten Ast einer Zeder und brach den obersten Zweig ab. Diesen trug er fort ins Krämerland. In der Stadt der Kaufleute pflanzte er ihn ein. Dann nahm er einen Samen des Landes und legte ihn in fruchtbaren Boden, wo viel Wasser war. Er setzte ihn am Ufer eines Flusses ein. Er sollte dort Wurzeln schlagen und zu einem niedrigen, bodennahen Weinstock heranwachsen. Seine Zweige sollten sich dem Adler entgegenrecken und seine Wurzeln tief nach unten wachsen. Und so wurde er zum Weinstock, trieb starke Äste und setzte viele Blätter an. Doch es kam ein anderer großer Adler mit riesigen Flügeln und dichtem Gefieder. Da drehte der Weinstock seine Wurzeln zu ihm hin und streckte ihm seine Äste entgegen, um von ihm mehr Wasser zu bekommen, als in seinem eigenen Beet war. Dabei war er in gute Erde gepflanzt und hatte genug Wasser, um Zweige zu treiben und Früchte zu tragen und zu einem herrlichen Weinstock heranzuwachsen. Sag, so spricht Gott, der Herr, wird dieser Weinstock noch gedeihen? Wird der Adler nicht seine Wurzeln ausreißen und seine Früchte abschneiden, sodass seine frischen Triebe vertrocknen? Ja, er wird verdorren. Es braucht weder einen starken Arm noch viele Menschen, um ihn mit den Wurzeln auszureißen. Der Weinstock ist gepflanzt, aber wird er auch gedeihen? Wird er nicht jämmerlich verdorren, sobald der Ostwind ihn trifft? In der Erde, wo er so gut wuchs, wird er nun verwelken. Erklärung des Rätsels. Danach erhielt ich eine Botschaft vom Herrn. Sag dem widerspenstigen Volk: Versteht ihr nicht, was das bedeutet? Sag: Der König von Babel kam nach Jerusalem, nahm den König und die Minister dort gefangen und brachte sie zu sich nach Babel. Er nahm einen Angehörigen des Königshauses und schloss mit ihm einen Vertrag und ließ ihn einen Treueschwur ablegen. Die einflussreichen Männer des Landes aber nahm er gefangen, damit das Königreich nicht wieder stark werden und sich gegen ihn erheben würde und damit es sich an das Bündnis halten und dieses Bestand haben würde. Doch der eingesetzte König erhob sich gegen Babel. Er schickte Botschafter nach Ägypten und bat ihn um ein großes Heer und viele Pferde. Wird er damit Erfolg haben? Wird jemand, der so etwas tut, bestehen? Kann jemand mit einem Eidbruch davonkommen? So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, im Land des Königs, der ihn einsetzte und dessen Eid er verachtete und dessen Vertrag er brach, in Babel wird er sterben. Und der Pharao wird ihm nicht mit einem mächtigen Heer und vielen Soldaten im Krieg beistehen, wenn man einen Wall aufschüttet und Belagerungsgeräte heranschafft, um vielen Menschen das Leben zu nehmen. Er hat den Eid verachtet und den Vertrag gebrochen, obwohl er geschworen hat, ihn zu halten. Und weil er all das getan hat, wird er seiner Strafe nicht entkommen. Deshalb spricht Gott, der Herr: So wahr ich lebe, weil er den Eid, den er vor mir abgelegt hat, missachtet und den Bund, den er mit mir geschlossen hat, gebrochen hat, werde ich ihm das geben, was er dafür verdient. Ich werfe mein Netz über ihm aus und fange ihn in meiner Falle. Ich lasse ihn nach Babel bringen und gehe mit ihm ins Gericht, weil er mir die Treue gebrochen hat. Die besten Krieger seines Heeres werden in der Schlacht fallen und die Überlebenden werden in alle vier Winde zerstreut werden. dann werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, diese Worte gesprochen habe. Gott, der Herr, spricht: Ich nehme selbst vom Wipfel der Zeder die Spitze, pflücke einen zarten Zweig von der Spitze einer großen Zeder und pflanze ihn auf einen hohen und erhabenen Berg ein. Ich werde ihn auf den höchsten Berg von Israel pflanzen. Er wird dort Äste treiben und Frucht tragen und zu einer edlen Zeder heranwachsen. Alle möglichen Vögel werden in dem Baum nisten und unter seinen Zweigen Schutz finden. Und dann werden alle Bäume auf den Feldern erkennen, dass ich, der Herr, den großen Baum erniedrigt und den kleinen Baum erhöht habe. Ich habe den grünen Baum verdorren lassen und den dürren Baum zur Blüte gebracht. Ich, der Herr, habe gesprochen. Ich tue, was ich gesagt habe. Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 32 bis Kapitel 12, Vers 13. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht. Wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Gottes Zurechtweisung ist ein Zeichen seiner Liebe. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht euer Leben opfern müssen. Und habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist, und lass dich dadurch nicht entmutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie es konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach, werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie, schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Psalm 106, die Verse 13 bis 31. Doch wie rasch vergaßen sie wieder, was er getan hatte, und warteten nicht auf seinen Rat. In der Wüste entflammten ihre Begierden und sie stellten Gottes Geduld in der Einöde auf die Probe. Schließlich gab er ihnen, worum sie gebeten hatten, doch er schickte ihnen auch eine Seuche. Die Menschen im Lager wurden eifersüchtig auf Mose und beneideten Aaron, den heiligen Priester des Herrn. Deshalb tat sich die Erde auf und verschlang Datan und begrub Abiram und die anderen Aufrührer. Feuer fiel auf ihre Anhänger und eine Flamme verzehrte die Gottlosen. Am Berg Sinai machten sich die Menschen ein Kalb und verneigten sich vor einem goldenen Götzen. Sie tauschten ihren herrlichen Gott ein gegen das Bild eines grasfressenden Ochsen. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der in Ägypten so große Taten vollbracht hatte. So wundervolle Taten in jenem Land und so Schreckliches am Roten Meer. Deshalb schwor er, dass er sie vernichten wolle. Doch Mose, sein Erwählter, trat zwischen den Herrn und das Volk und flehte ihn an, von seinem Zorn abzulassen und sie nicht zu vernichten. Dann wollten sie das schöne Land nicht betreten, denn sie glaubten Gottes Worten nicht. Sie murrten in ihren Zelten und verweigerten dem Herrn den Gehorsam. Deshalb schwor er, dass er sie in der Wüste töten wolle, dass er ihre Nachkommen unter den Völkern verstreuen und sie in ferne Länder führen würde. Da beteten unsere Väter den Götzen Baal in Peor an und aßen von Opfern, die Toten dargebracht wurden. Damit weckten sie den Zorn des Herrn, und es brach eine Seuche unter ihnen aus. Doch Pinhas hatte den Mut zu handeln und hielt Gericht, und die Plage hörte auf. Sein Handeln machte ihn vor Gott gerecht, ihn und alle seine Kinder von nun an bis in Ewigkeit. Sprüche 27, die Verse 7 bis 9. Wer satt ist, dem schmeckt auch der Honig nach nichts, dem Hungrigen aber schmeckt sogar bittere Speise süß. Ein Mensch, der von daheim wegläuft, ist wie ein Vogel, der aus dem Nest flieht. Der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Das war die Bibellese für heute. Der Wochenspruch für die kommende Woche, der steht in Matthäus 5, Vers 9. Und den möchte ich euch jetzt noch mitgeben. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Sonntag. Und wenn ihr wollt, hört auch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.